Hallo. Das, was sich äußerlich geändert hat, das ist, dass wir umgezogen sind, einen großen Garten haben, wo der Garten uns auch wunderschön jetzt wunderbare auch ja, Nahrungsmittel gibt. Das ist das, was sich äußerlich verändert hat. Und im Haus selber auch die Veranstaltungen zunehmend mit Menschen gefüllt werden. Aus der Umgebung. Also in dem Haus, wo wir jetzt sind, wohnen wir nur zu zweit und es gibt noch ein Haus, also ungefähr 100 Meter weiter, wo Isabel jetzt lebt. Also die Ursula ist ja verstorben und die Sophia, die mit uns zusammengelebt hat, ist ausgezogen. So. Ja, das ist das, was jetzt so ist. Ja, also seitdem wir hier umgezogen sind, war etwas, was plötzlich in ihr eingetreten ist, wo sich das durch den Körper sehr intensiv gezeigt hat, dass sie immer müder und schlapper wurde und dünner wurde. Ja, und im Endeffekt war die Diagnose ALS. Und ja, mit dieser Diagnose kann man ein halbes Jahr oder 3 oder 4 Jahre leben. Ja, bei ihr war es jetzt ungefähr 8 Monate, die sie noch gelebt hat. Und wir waren alle in diesem Prozess mit ihr und haben auch gemerkt, je mehr sie zu sich kam, in Momenten, während sie auf dem Seminar war oder auch mein Satsangabend, dann hat man gespürt, dass der Körper bei ihr zur Ruhe kam und auch sie mehr Energie wieder schöpfen konnte. Aber sobald sie wieder diesen Raum verlassen hat und dadurch, dass sie auch sehr, ja sehr nicht, aber älter war, die Mechanismen und Strukturen noch sehr stark waren, rastete das wieder ein, sodass sie wieder den Bezug zu ihrem Herzen, ja, mehr oder weniger verloren hatte. Und das war der Prozess, wo sie dadurch, dass sie auch hier in diesem Haus nicht mehr leben konnte, wo wir jetzt leben, weil sie nicht mehr die Treppe rauf und runter laufen konnte, in dem anderen Haus im Grunde genommen nicht die Möglichkeit hatte, immer mehr zu sich zu kommen, sondern eher mehr wieder von sich wegzugehen, ja, bis zum Tod. Ja, das auf jeden Fall. Also bis zum Schluss hat sie Witze darüber gerissen und zum Schluss musste auch die Nahrung gemixt werden, damit sie überhaupt speisen konnte. Und ja, da hat sie auch ihre Scherze gemacht. Sie hat ja auch bis zum Schluss geritten. Mit unserer Hilfe haben sie auch auf das Pferd gesetzt, weil sie das auch gespürt hatte, dass es ihr gut tut. Ja, und es war einfach die Zeit zu gehen und das war auch okay so. Für uns war das verwunderlich, dass sie, wenn sie bei den Abenden oder Seminaren war, dass sie so stark bei sich war, dass sie Kraft gespürt hatte und wieder ihre, ja, Lebensenergie gespürt hatte. Und sobald sie wieder das Haus verlassen hat, in ihre alte Struktur reingefallen ist. Und das hat natürlich in uns etwas immer bewegt oder berührt, dass eine Struktur so stark sein kann, sich von der Wahrheit abzuwenden oder die Wahrheit nicht zu nützen, die in der unmittelbaren Nähe war. Im Endeffekt war das auch ihre Entscheidung und ihre Wahl bis zum Schluss. Und ja, und das haben wir akzeptiert, aber jeder für sich hat auch in diesem, sagen wir, Sterbeprozess oder Abschiedprozess wahrgenommen, ja, was bei einem so wichtig ist, wo der andere eigentlich nicht darauf schauen möchte oder eher davon wegläuft. Also eher verwundert und ja, verwundert, dass es auch so sein kann. Ja, also das Leben unterstützt und sie hatte die Möglichkeit, die Unterstützung weiter zu nutzen. Oder sie hatte die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die eher ihr die Energie genommen haben, aber sie es nicht gemerkt hatte. Und auch wenn niemand da ist, ist eine Macht, die durch diese Menschen wirkt, die in eine Richtung geführt wird. Und diese Richtung war eben zu gehen. Ich war nicht dabei, aber 2 Wochen schon vorher war der Impuls da, das habe ich auch schon in der Gruppe geäußert, dass das Gefühl war, also es verabschiedet sich etwas. Und ja, an dem Tag selber wurden wir auch hier 2-mal angerufen. Und auch da hat sie nicht die Hilfen genützt, die wir ihr geben konnten. Und ja, und ja, sie hat dann einfach jetzt in ihrem Bett, ja, hatte Atemnot und die Ärztin wurde gerufen und konnte nur dann den Tod feststellen. Ja.
War das dann nochmal irgendwie sehr berührend oder ja, wie war das? War da auch dann viel Trauer bei dir oder bei euch oder?
Im Gegenteil, es war total viel Freude da. Also erstmal alle schockiert, obwohl wir es alle gespürt haben, aber dann war totale Freude und Erleichterung da, weil wenn man so einen Menschen sieht, der von Monat zu Monat zerfällt und immer weniger machen kann, dann ist das schon sehr bewegend. Aber für uns war das wirklich eine Freude und Erleichterung, weil sie auch gesagt hatte, sie wollte nicht irgendwie gepflegt werden, Pflegestufe 3 oder beatmet werden. Und so ist ihr Wunsch in gewisser Weise erfüllt worden.
Sie wollte noch irgendwie natürlich gehen, also.
Ja. Und die Zeit, die sie mit uns verbracht hat, war auch sehr für sie, nachdem sie sich von ihrer 30-jährigen Ehe gelöst hat, sehr fruchtbar, weil sie sehr viel erlebt hat und auch wieder ihre Kraft gespürt hat. Für die Zeit, die sie gebraucht hat, um das nochmal zu erleben, sich an die Freude und die Liebe in sich selbst zu erinnern. Aber wann wir gehen, oder war der Zeitpunkt des Todes, ist das war's nur Gott.
Ja.
Ja.
Ja, das, ich meine, es ist alles in Gottes Hand, aber bei sowas, dann wird es nochmal ganz besonders deutlich, ne?
Ja.
Wenn ich dich mit Isabella anspreche, wie ist das für dich?
Kein Unterschied zu Nahis. Also es sind, auf meinem Ausweis steht das, in meiner Homepage steht das. Und es ist der irdische Teil, der so beim Amt angesprochen wird oder was weiß ich wo noch, wo wir halt alle gemeldet sind. ein Teil, der dazugehört.
Also ist nicht, ja, da ist keine Identifikation, weder mit dem einen noch mit dem anderen Namen.
Ja, so ist es.
Ist da überhaupt Identifikation mit deinem Körper, mit deinem Sein, mit deiner Individualität?
Es ist einfach das, was ist in diesem Moment. Und das, was in diesem Moment ist, ist ein Mensch, der sich durch diesen Körper mit der göttlichen Kraft, das wir alle haben, zeigt oder ausdrückt. Und das ist das, was wir alle sind. Menschen, die die Gotteskraft in sich tragen und auch leben dürfen.
Erlebst du andere Menschen auch so, eben als Kraft, als Ausdruck von Energie oder Gott? Oder ist dir immer auch die Persönlichkeit des anderen bewusst?
Sowohl als auch. Also das, was ich beobachte, ist unterschiedlich, weil es gibt Menschen, die nichts von Spiritualität wissen, aber total spirituell sind, weil sie total der Natur nah sind und sehr viele Erfahrungen mit Tieren oder mit der Natur machen und auch das Leben und von der Natur lernen und es auch verinnerlichen und ins Leben integrieren. Und das strahlt das aus. Und jeder Mensch, der präsent ist in einem Moment, ob der jetzt sich ein Glas Wasser eingießt oder isst oder spazieren geht, ist diese Kraft. Und wir können es beobachten, wenn Menschen arbeiten oder sprechen miteinander, aus welcher Ebene der Mensch sich in dem Moment mitteilt. Und die Ebenen sind halt unterschiedlich. Wenn ich aus der Ego-Ebene mich mit Menschen unterhalte, ist es meistens so aufgebaut, dass der Mensch sehr viele Geschichten erzählt, um sich darzustellen, um gesehen zu werden, ja, im Endeffekt um anerkannt zu werden. Und ein Mensch, der im Austausch mit sich selbst gleich mit dem Leben ist, teilt sich still mit, eher passiv. Und diese Unterschiede können wir erkennen, wie Gott oder die göttliche Kraft sich durch diesen Menschen ausdrückt.
Für dich ist ja eine Natur sehr wichtig, oder du stehst der Natur sehr nahe, darum ist es wahrscheinlich für dich auch sehr schön, einen Garten zu haben, ja?
Ja.
Hältst du dich doch viel auf?
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Namitan dafür zuständig. Namitan macht den Gemüsegarten und ich bin auf der anderen Seite und mache den Blumengarten. Ich kümmere mich eher um die Rosen oder um die Kräuter und sie um das Gemüse. Und wir stellen fest, dass wir beide gleichzeitig oder gleich lang mit unseren Aufgaben abends meistens beschäftigt sind. Also wenn wir beide den Garten gießen, ist jeder von uns anderthalb Stunden beschäftigt, auf jede Seite, oder Unkraut zupfen. Und jedes Mal, wenn wir beide vom Garten kommen, dann ist es ja wie ein Fest. Also es ist eine tiefe Dankbarkeit da, dass das Leben so eine Pracht in der Blüte eines Rose uns schenken kann. Oder in eine Kartoffel, die total lecker schmeckt zum Mittagessen. All das ist vom Leben gegeben und da ist totale tiefe Dankbarkeit dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, A, das zu sehen und B, das zu nutzen.
Das heißt, im Moment werdet ihr euch viel aus eurem eigenen Garten ernähren, ne? Weil jetzt ist ja Zeit der Reife, der Ernte. Und
ja, es sind viele Sachen, die wir auch einfrieren können. Auch in der Umgebung haben wir auch sehr viele Obstbäume und auch da machen wir Marmeladen oder Gelees. Und das ist das, woran wir Spaß haben.
Ja, also bleibt dir Zeit dafür, weil sonst bist du ja auch sehr beschäftigt. Ne? Du gibst Satsangs, du bietest Einzelsitzungen an, Retreats. Ja, das läuft alles zusammen, alles zu seiner Zeit.
Ja, genau. Das gibt immer Raum dafür. Mhm.
Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, dass es bei euch im Haus stattfindet, ja?
Ja, genau, ja.
Also ihr habt da einen Gruppenraum?
Wir haben einen Gruppenraum, der ja, vielleicht 20 Leute passen wohl hier rein, wo die Menschen auch uns hier beim Satsang-Abend besuchen können oder Matrix-Heilung-Abend. Und es wird auch gerne angenommen. Und was uns auch sehr wundert, das ist aus dieser Umgebung, wo die Leute wirklich 5 Kilometer oder 7 Kilometer nur fahren müssen und nicht weite Strecken ja, bewältigen müssen. Und das ist sehr schön. Da bildet sich etwas, so ein Kraftfeld mit diesen Menschen, eine Vertrautheit auch und eine Gruppe, die sich immer wieder neu, kann man sagen, auch befruchtet, weil es sind viele Leute, die aus dieser Umgebung kommen und auch sich immer näher kennenlernen. Und durch das, was dann geschieht, die Themen oder die Prozesse, die dann in Gruppe geschehen, einfach eine tiefere Ebene erreichen. Und das ist sehr berührend, was wir hier auch in Satsang oder in den ganzen Veranstaltungen erleben.
Also, dass die Menschen auch untereinander Kontakt haben und vielleicht was zusammen machen. Und
ja, also sind eher die Gespräche, die nach dem Satsang passieren oder auch Telefonate miteinander. Und ja, also die Offenheit ist einfach von Satsang zu Satsang oder von Veranstaltung zu Veranstaltung immer größer, als wenn, auch wenn es dieses größer oder weiter nicht gäbe, aber diese Bereitschaft, sich mehr zu zeigen oder authentischer zu werden, ist schon sehr stark geworden in diese Gruppe, die jetzt regelmäßig auch hier teilnimmt.
Zieht das mehr Frauen an oder?
Nein, also ich glaube schon fast halbe halbe, das, was wir jetzt im Moment haben. Dass es 50% Männer sind und 50% Frauen.
Du lebst ja mit Namitan zusammen. Magst du darüber sprechen, wie das ist, dass ihr als Frauen zusammenlebt? Ist das einfach ja, für dich ganz natürlich, ganz selbstverständlich? Also, ja, wie ist...
Das ist schön, dass du das ansprichst, weil im Grunde genommen ist das, wo die meisten Menschen sehr viele Vorstellungen haben und denken, ja, die Nahis, die ist ja erleuchtet, aber lebt vielleicht mit einer Frau zusammen, aber eigentlich die Einheit ist Mann und Frau von der Vorstellung und es müsste so und so sein. Und all das entspricht nicht der Wahrheit. Also ich habe schon früh in der Kindheit gemerkt, schon mit 7 Jahren, dass ich mich sowohl in eine Frau und auch in einen Mann verlieben konnte. Das heißt, dass es da keinen Unterschied gab. Und mit der Zeit habe ich einfach gespürt, es ist ja Liebe, es geht ja nicht um einen Körper. Und diese Liebe, die ich zu einem Mann fühle oder zu einer Frau fühle, ist die gleiche Liebe. Es gibt da keinen Unterschied. Es gibt nur den einzigen Unterschied, dass es einfach zwei weibliche Körper sind und nicht männlich und weiblich.
Ja, aber die Körper sind unterschiedlich, aber auch die Energie ist eine andere, ne?
Ja, also das der Unterschied zu einem Mann oder zu einer Frau, wenn jetzt hier ein Mann leben würde, weiß ich nicht, ob da ein anderer Unterschied wäre, kann ich jetzt nicht sagen, aber das, was einfach zwischen uns beiden ist, ist Harmonie da und auch Ausgeglichenheit da und viel Freude. Und ja, das könnte genauso ein Mann hier leben und es könnte auch so sein, aber das weiß ich nicht. Und es gibt da kein Konzept von Partnerschaft Mann und Frau oder Frau und Frau und was auch immer. Es ist im Moment diese zwei Personen, die Anziehung haben, die zusammen leben und ihre Nähe drückt sich so und so aus. Ja. Und der Rest zeigt das Leben.
Ja, wenn ich mit dir in Kontakt bin, dann komme ich immer auf das Thema Tiere zu sprechen. ist das die gleiche Liebe, die du auch zu Tieren spürst?
Ja, genau die gleiche Liebe. Nur die drückt sich anders aus. Auch Tiere küsse ich, aber nicht so, wie ich meine Freundin küsse. Ja, es ist totale Freude da und auch Neugier, weil jedes Tier einfach anders ist. Ich kannte vor 5-6 Jahren keine Pferde. Jetzt ist bei uns auch eine wunderbare Landschaft hier, so eine Naturlandschaft, ein Naturschutzgebiet. Und da sind jetzt für eine gewisse Zeit Ziegen da. Und wir sind da in dieses Wäldchen reingegangen und diese Ziegen kamen auf uns zu und kletterten und die Ziegen lutschen immer oder lecken immer an der Hand, weil sie dieses Salz brauchen. Und das ist total spannend und zu beobachten, wie sie sich verhalten. Da ist eine Mutter und dann laufen Zieglein hinterher und dann ist eine kleine Herde und die orientieren sich an diese Oberziege. Und sie ist auch zum Ausgang mit uns ausgelaufen. Dann fingen alle an zu mähen und haben die gerufen, die soll zurückkommen. Also es scheint das Verhalten bei den Tieren in gewisser Weise herdenbetont zu sein. Also bei den Ziegen zum Beispiel, auch wie bei den Pferden. Wenn wir hier die Pferde haben und ein Pferd geht von der Wiese, und das andere bleibt alleine, dann fängt das andere auch an zu wehren, vermisst das andere Pferd irgendwie und oder will mit dem Pferd und so. Das ist spannend, weil Tiere denken nicht, sie machen einfach und oder sie leben in dem Sinne. Und das ist sehr spaßig oder freudig.
Tiere sind ja auch sehr festgelegt, ne, in ihrem Verhalten, also eben durch ihre Konditionierung oder durch ihre Gene einfach, sind entweder Rudeltiere oder Herdentiere und es ist einfach natürlich für sie ein bestimmtes Verhalten. Wie ist es bei den Menschen? Siehst du da auch sehr vorgeformtes Verhalten? Also ich meine, uns ist es vielleicht nicht so bewusst, aber uns liegt ja auch viel dran, eben mit unseren Freunden und Bekannten ein gutes Verhältnis zu haben, dazu zu gehören und so. Das könnte man im weitesten Sinne auch als Herdentrieb bezeichnen.
Ja, und es gibt unterschiedliche Typen von Menschen und es gibt Menschentypen, die wirklich zu einer Herde tendieren. Sie fühlen sich wohl, wenn viele Menschen um sie sind. Sie knüpfen immer wieder neue Kontakte und es gibt wieder die Menschenart, die lieber für sich alleine ist und wenig Leute hat. So jeder ist so typbetont. Und für mich war schon als Kind immer wichtig, weniger ist mehr. Und ich hatte wenig Freunde, aber auf die ich wirklich zählen konnte, wenn wir irgendwie was unternehmen wollten oder ja halt anführungsstriche böse Sachen machen wollten und so weiter. Dann hatte ich da Freunde, die mitgezogen sind, die irgendwas mitgemacht haben. Aber ich war nicht daran interessiert, mit Kindern zu spielen, die ja, die nur bis 7 Uhr draußen sind oder nur ein Kleidchen trugen oder nur mit Puppen gespielt haben, die eine gewisse vorgeschriebene Spielart von den Eltern bekommen haben, sondern eher das Spiel zu erleben, was intuitiv in dem Moment kam. Wenn ich mich mit meinen Freunden zusammengesetzt habe, dann kam eine Idee und diese Idee wurde dann verwirklicht, ohne zu gucken, ob wir es dürfen oder nicht dürfen, einfach weil uns die Freude dahin gezogen hat.
Aber jetzt musst du auch ein Beispiel bringen, was du Böses oder ihr Böses gemacht habt. Jetzt bin ich neugierig geworden.
Ja, also bei uns gab es einen Park und in diesem Park gab es eine große Bäckerei. Und die war mit einem Zaun abgesichert und da durften natürlich nur die Mitarbeiter hin. Und wir sind um den Zaun drumherum gelaufen und haben uns daran reingeschlichen, wo das Endband von den Broten gewesen ist. Also wo die Fabrikanten gearbeitet haben, wo das Brot rauskam. Also es war eine große Fabrik. Und am Anfang der Fabrik war das Mehl und dann die Backstation und zum Schluss, wo die Brote rauskamen. Und das haben wir irgendwie rausgefunden. Und mit diesen drei, also es war ein Mädchen und zwei Jungs, sind wir immer, also öfter dahin gelaufen an dieser Stelle und dann sind wir über den Zaun geklettert. Und es wurde überwacht durch einen Hund und auch durch einen Pförtner. Und einer hat immer vorne gestanden, geguckt, ob einer kommt oder nicht. Und wir dann sind über den Zaun geklettert und sind dann zu dieser Halle hingegangen, wo die Brote rausgekommen sind und kannten da schon mittlerweile einen Mann, der sagte, ach, ihr seid denn hier? Und der hat uns immer dann Brote genommen. Und wir waren damals ja 8, 9 Jahre alt und jeder vielleicht von 25 Kilo oder 30 Kilo und haben so 5 oder 4 Laibe Brot jeder mitgenommen und nach Hause und haben uns gefreut, dass wir das warme Brot hatten. Ja.
Und da hast du keine schlechte Bekanntschaft mit dem Hund gemacht?
Nein.
Nein.
Nein, also ich habe, mein Hund hat mein Vater auf dem Friedhof gefunden, wo er zur Messe gewesen ist und ja, er hat sich in diesem Hund verguckt, aber mein Opa hat das verboten und der Hund durfte dann nicht rein. Aber ich habe so lange geweint, bis ich irgendwann Fieber bekam. Und der Opa sagte, ja, dann darf er erstmal so 2, 3 Tage bleiben. Und es wurden dann aus den 2, 3 Tagen 4 Jahre. Und ich habe gespürt, dass ein Hund, der ausgesetzt worden ist, eine tiefe Verbindung zu Menschen ja schafft oder keine Ahnung, aber der ist dann in dem Moment sehr treu, sehr achtsam und auch sehr bei den Menschen. Und da ich mit diesem Hund auch sehr oft im Wald gegangen bin, habe ich viele ausgesetzte Hunde gesehen und dann habe ich daraus irgendwie ein Hobby gemacht und habe die Hunde dann nach Hause genommen und mein Papa hat immer durch das Kuckloch geguckt an der Tür. Da ist schon wieder ein Hund und die wurden immer größer. Aber er konnte sie irgendwie vermitteln bei der Arbeit, bei seinen Arbeitskollegen. Und das hat mir dann natürlich Spaß gemacht und motiviert, immer wieder neue Hunde nach Hause zu bringen.
Die Hunde waren dann dankbar, wenn sie wieder einen Menschen hatten.
Ja.
Und du warst dann,
Sie sind so verloren gelaufen und mein Hund war eigentlich immer bei mir und das war so eine Begegnung in dem Wald. Dieses Verlorene schaut plötzlich dies an und du spürst, er meint dich in diesem Moment und kommt zu dir und spürt innerlich, ah, jetzt ist, es wird da etwas für mich sein, wo ich jetzt Essen bekomme, Futter bekomme oder ein Zuhause bekomme. Und diese Momente, die da habe ich geweint, das berührt mich jetzt noch. So stark war das.
War das dem Hund irgendwie klar in dem Moment? Also das
ja, war das war wie vorbestimmt, aber es ist ja alles vorbestimmt.
Dann war einfach das intuitive Wissen da, dass also mit dem Mensch kann ich sein, also vom Tier aus gesehen, ja. Man sagt ja auch bei Katzen, dass die sich ihre Herren aussuchen, ne? Also das.
Ja, wir haben hier eine Katzenmama gehabt und die Bauern, die hier leben, die hatten keinen Kontakt zu den Katzen. Die kamen nie auf den Hof. Und seitdem wir hier wohnen, liegen zwei Katzen bei uns vor der Tür. Die Mutter, die hatte ihre Katzen nie, die Babys nie übers Leben gebracht, weil immer die Hunde, die hier waren, sie irgendwie aufgeschnappt haben und kaputt gebissen haben. Und auch da ist uns bewusst geworden, wo wir hier eingezogen sind, dass die Katzenmama schwanger war. Und einmal der Impuls da war, in die Scheune zu gehen und nach oben zu gehen und zu gucken, ob da kleine Katzen sind. Und die hat uns wirklich, wo wir uns oben auf dem Heuboden gesetzt haben, die Katzen vor die Füße gelegt. Die hat uns gesagt, hier sind die Kleinen. Und das hat sie bei dem zweiten Wurf, den sie dann hatte, genau das Gleiche gemacht. Aber der Bauer füttert sie und er kann die Katzen nicht streichen. Also sie kommen nicht zu ihm zum Streichen. Sie kommen nur zu uns.
Ja, es ist erstaunlich, wie das funktioniert. Ne? Eben, weil in Wirklichkeit keine Trennung da ist, weil in Wirklichkeit alles eins ist. Ne?
Ja.
Ja, ich wollte eigentlich auch mit dir darüber sprechen, was du alles anbietest. Auf deiner Homepage hast du so die wichtigen Punkte aufgezählt und ja, die finde ich zum Teil eben sehr interessant. Zum Beispiel bewusste Elternschaft und Kinder der neuen Zeit. Vielleicht kannst du da ein bisschen drüber sprechen.
Was das für Kinder sind oder welche Aufgaben die Eltern damit haben?
Ja, welche, sagen wir mal, Herausforderungen das für die Eltern sind. Ja.
Ja. Ja, also es ist so, dass die Kinder der neuen Zeit einfach mehr hier sind, präsenter sind und sie lassen sich nicht mehr verbiegen. Auch wenn die Eltern es lieb meinen und besser wissen, trotzdem spüren diese Kinder, dass es nicht aus dem Herzen diese Sachen an sie herangereicht werden, um ihnen hier ein besseres Leben zu bieten, sondern eher Konzepte sind, die sie verbiegen und ihre wahre Natur unterdrücken. Und diese Kinder haben sehr, sehr starken Willen und reagieren durch unterschiedliche Zeichen. Manche Kinder laufen weg, manche andere Kinder schreien oder hyperaktiv sind oder gehen auch in Rückzug, dass sie nichts mehr tun. Also es gibt unterschiedliche Varianten, wie sie damit reagieren, wenn sie es spüren, dass die Eltern sie verbiegen wollen. Und was möglich ist bei solchen Kindern, ist nur, dass die Eltern bei sich schauen. Also wir können nur von den Kindern lernen, weil sie nach uns geboren sind. Und wenn sie nach uns geboren sind, sind sie einfach am neue, interessantere Programme, aber diese Programme sind einfach nicht der alten Version der Konzepte zugeordnet, sondern eher Programme, die förderlich sind, die nährend sind für uns Menschen, die authentisch sind. Und wenn ich meinen Sohn beobachte, wie selbstverständlich er mit manchen Sachen, an manche Sachen herangeht oder wie er sie äußert. Und wenn er hier mit den zwei kleinen Jungs hier spielt, da sehe ich einen weisen alten Mann, der lenken kann, der total da ist, der klar sieht, wie die Sachen ablaufen und auch unterscheiden kann. Er sagt, dass bei einem Kind zum Beispiel, der ist viel sanfter und mit ihm kann ich besser spielen. Der andere merkt das gar nicht, was er da macht. Und der Ältere ist ein bisschen mehr schon in die Kondition der Mutter reingefallen oder des Vaters. Und er hat so ein Feingefühl für die Menschen, wo er spürt, mit dem kann ich spielen, da ist Freude. Und da gehe ich hin. Und er kann auch sagen, ich gehe da jetzt nicht hin, ich spiele jetzt am Computer. Er verpflichtet sich nicht. Und genau das Gleiche ist es, wenn er mich besuchen möchte oder nicht besuchen möchte. Na, heute habe ich einen Termin bei dem oder bei dem, habe ich keine Lust zu kommen. Und dann ist das so. Also ganz klar, wo die Eltern damit ein Problem haben, in dem Sinne, es wird das gemacht, was ich sage. Im Grunde genommen wird, du machst das, was ich will. Und das wollen die Kinder nicht, gerade nicht.
Also ich erlebe es so, ich bin eben manchmal zu Gast bei einer Familie mit vier Kindern. Und dass es aber irgendwie auch in der Situation liegt, dass einfach Eltern und Kinder manchmal unterschiedliche Interessen haben. Also die Eltern haben, finde ich, natürlicherweise das Interesse, dass die Wohnungseinrichtung nicht kaputt gemacht wird, dass Sachen, die man braucht, vorhanden sind, dass eine gewisse Ordnung eingehalten wird, weil einfach sonst das Leben nicht mehr funktioniert. Und die Kinder haben zum Teil dieses Interesse nicht. Die haben Interesse, einfach alles rumzuschmeißen und liegen zu lassen. Und wenn was kaputt geht, ist denen egal, weil die wissen nicht, was es heißt, was neu anschaffen. Also liegt es einfach auch in der Natur der Sache, dass Eltern und Kinder gegensätzliche Interessen haben, die schon mal aufeinander prallen.
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also es liegt daran, wie fest die Eltern an der Materie hängen. Und es ist halt so, ich beobachte das auch hier, es sind nicht hier wertvolle Sachen oder was auch immer, aber ich versuche in jedem Moment, wenn es mir möglich ist, zu sagen, du, das ist mir wichtig, kannst du bitte darauf aufpassen. Und diese Hinweise in einem ruhigen Moment sind viel nahrhafter, als wenn man die Kinder beschimpft und kontrolliert. Und am besten machen die Kinder die Erfahrung, wenn sie etwas, was sie mögen, selber kaputt machen oder es kaputt gemacht wird und es ein gewisser Zeitraum da ist, wo man weiß, man hat das Geld nicht, man kann es nicht bezahlen oder was auch immer. Und dann fehlt in gewisser Weise dem Kind dieses Spielzeug. Und dann kann dieses Kind nachspüren, nachfühlen, ja, dass es doch nicht immer so ist, wie er sich das vorstellt. Wenn etwas weg ist, kriege ich was Neues. Also man kann es nähren, indem ich mein Kind stilllegen möchte, okay, kaputt gemacht, kaufe ich Neues. Oder ich sage, ich kann im Moment das nicht kaufen, was da gerade kaputt gegangen ist. Da müssen wir gemeinsam sparen. Wenn mein Sohn etwas haben möchte, was etwas teurer ist, dann sparen wir beide gemeinsam. Und er merkt selber, dass es eine Zeit braucht, um irgendetwas zu bekommen. Und dieser Einsatz der Zeit, er hätte es lieber schon gestern als heute, ist etwas, wo er lernt zu beobachten, ah ja, das kommt nicht alles so schnell, wie man es will, sondern man muss auch warten. Und diese Geduld, die in diesem Moment, in diesem Beschaffungsprozess gegeben wird, das ist das, was das Kind in dem Moment unterstützt, zu sehen, dass alle Dinge nicht so schnell beschaffen werden können, wie es sich vorstellt.
Ja, das kann eine wichtige Erfahrung sein, ne? Wenn man den Kindern eben auch die Konsequenzen klar macht und sie das miterleben, nicht nur jetzt gesagt bekommen, sondern das als eigene Erfahrung dann da ist.
Ja, ja, und die Erfahrungen, wenn das Kind in eine Erfahrung mit eingezogen wird, dann bekommt es ein Gefühl, wenn es eine Idee hat, etwas zu beschaffen, wie lange es sparen muss. Also meine Kinder beide bekommen Taschengeld und sie wissen, zu Weihnachten gibst du so eine Summe, zu Geburtstag so eine Summe und was auch immer. Und wenn was Großes ansteht, dann gibt es eine Grenze, so und so viel kann ich geben und den Rest könnt ihr gucken, wie viel ihr im Jahr zur Seite legt oder nicht. Ja. Und diese Erfahrung zeigt ihnen oder lehrt sie auch, Geduld zu haben. Ja. Wenn man sich etwas kauft, nicht sofort zu kaufen. Aber das ist ja, die meisten Menschen wollen, die leben in einem Mangel und sie wollen alles sofort haben. Und wenn sie es nicht sofort bekommen, machen sie Schulden, nehmen Kredite auf. Und wenn sie aus Schulden irgendwie eine Einrichtung zu Hause haben, die noch nicht mal abbezahlt ist, und die Kinder das kaputt machen, dann wird das zu einem heißen Brennpunkt in der Familie, so eine Geschichte. Aber ich sehe das so, wenn das Geld da ist, kann man sich die Sache kaufen.
Ich weiß nicht, ob das eine Idealvorstellung von mir ist, aber mir kommt es natürlich vor, oder ich finde es schön, wenn da mal in der Familie auch zwischen den Kindern ein gewisses Wohlwollen ist und eine Zuneigung. Und ich erlebe es zeitweise hier, wo ich zu Gast bin. Da sind zwei Schwestern, die sind anderthalb Jahre auseinander. Also die ältere ist 10 und die andere 8,5. Und da ist ja fast nur Unfrieden, also das Missgunst untereinander, Streit. Und was kannst du zu so einer Situation sagen? Mir kommt das irgendwie unnatürlich vor oder unschön, aber es ist einfach so.
Ja, also dieser Idealfall, wovon du meinst, erstmal, es gibt wenig Geschwister, die sich im Idealfall ja harmonisieren. Ne? Also wir werden in Familien geboren und wir haben da, hat sich Gott was bei gedacht, etwas zu lernen. Und wenn die Eltern selbst in sich nicht im Frieden sind, übernehmen die Kinder das und agieren das aus, was die Eltern in sich nicht lieben. Und wenn die Eltern in sich ihren Frust nicht lieben, ihre Verzweiflung, ihre Angst, ihre Sorgen, dann übernehmen das Kinder und agieren das aus, weil sie das auch nicht anders kennen, weil das ist das Übliche, indem sie sich einfach bekriegen. Und die Denkweise ist da so, wenn ich dem anderen auswische, dann habe ich den Frust weg, aber das ist ein Irrtum. Aber so wird es beigebracht. Wenn ich den Frust nicht fühlen will, dann kompensiere ich. Ich kann das durch Essen kompensieren, ich kann das durch den Streit kompensieren, Drogen und viel mehr. Und das ist das, was die Kinder einfach den Eltern spiegeln. Schau, was da bei euch ist. Und wenn die Eltern in diesen Situationen involviert sind und es sehen, wie die Kinder sich bekriegen, können sie in dem Moment nur eins tun, für sich das, was da passiert, einzuladen und das zu spüren, was in ihnen geschieht. Und wirklich wie auch bei einem Film zu beobachten, was geschieht, wenn ich dieses Gefühl jetzt einlade, während ich die zwei Mädchen beschuldigen und was weiß ich was noch machen. Was geschieht auf der äußeren Ebene? Ich habe das bei meinem Sohn, wo der krank war, gemerkt, wenn ich in meine Mitte zurückgekommen bin, dass es mit seiner Krankheit, also in dem Fall starke Neurodermitis, die Hauterrötungen und das Kratzen einfach zurückging. Und das war für mich eine totale Reflexion von dem, was gerade in mir geschieht. Und auch eine Einladung dafür, das auch willkommen zu heißen. Und eine Chance, das zu lieben. Und so zu lieben, dass dieses Kind und das Kind auch in mir gesund werden durfte.
Also quasi in so einer Situation immer schauen, was löst das in mir aus, was wie ist das in meinem Innern, was ist da vielleicht für ein Krieg oder was wird da angesprochen, und das zu spüren und damit irgendwie in Frieden zu kommen.
Ja. Wenn man damit wach ist und innehält, dann wird man unmittelbar es wahrnehmen können, wie es sich wandelt, wie die Situation sich wandelt, wie sich der eigene Blickwinkel zu dieser Sache verändert. Und das ist interessant, weil auf dieser Ebene sind wir in gewisser Weise in einer Beobachterposition, die das alles aufnimmt in sich, was da geschieht. Und auf bestimmte Ebene als total genießen kann, weil dieser Genuss in dieser liebevollen Akzeptanz geschieht. Und ein Sehen da ist, es darf so sein, wie es ist.
Naja, bei mir ist die Situation halt eben noch so, dass es sind ja nicht meine Kinder und ich muss mich quasi dieser Situation nicht aussetzen. Also bei mir stellt sich dann auch die Frage, wie weit will ich dabei sein oder wie weit würde ich dann lieber den Kontakt mit diesen Menschen meiden. Ne?
Ja, ist die Frage, wenn du eingeladen bist und du dich davon angezogen fühlst und diese Situation immer wieder auftritt, dann ist schon die Einladung oder der Hinweis vom Leben an dich, das aufzunehmen, was da ist, sich dem zu öffnen.
Ja, ich glaube, das habe ich auch verstanden. Ja.
Ja. Ja.
Okay. Du bietest ja auch Matrixheilung an. Also mich interessiert das Thema Heilung sowieso, Heilung und Krankheit an sich auch. Und ich habe das auch jetzt schon in einem anderen Interview gefragt, wie siehst du Krankheit? Ist Krankheit einfach ein Spiel des Lebens? Das Leben will eine bestimmte Erfahrung machen, eben von krank sein, und diese Erfahrung passiert dann durch diesen Menschen. Und es ist mehr oder weniger Zufall, wer krank wird, oder wie siehst du Krankheit an sich?
Ich würde gerne von dem Wort Krankheit weggehen für einen Moment und es anders beschreiben. Also, für mich ist das so, dass der Mensch einfach bestimmte Programme übernimmt. von seinen Eltern, Großeltern, Gesellschaft. Und je nach Konditionierungen dieses Menschen entstehen im Körper Engen. Und je mehr diese Konditionierung gelebt oder praktiziert wird, verstärken sich diese Engen. Und durch diese Engen wird der Energiefluss im Körper mehr oder weniger unterbrochen. Und dadurch entsteht ein Mangel von Zufuhr einer Energie, die den Körper belebt. Und ist jedoch der Mensch bereit, sich seinen Strukturen zuzuwenden und immer mehr in seinen Raum seines Herzens zurückzukommen, dann wird automatisch diese Struktur, die da ist, die irgendetwas festhält in diesem Körper, sich auflösen. Und sich auflösen ist damit gemeint, nicht ganz weggehen, sondern sie wird nicht mehr die Kraft haben oder der Mensch wird sie auch nicht mehr nützen. Und wenn diese Struktur nicht mehr genutzt wird, entsteht einfach mehr Raum im Körper. Und dadurch fließt mehr Energie. Und wenn mehr Energie fließt, kommt automatisch Heilung. Deswegen gibt es keine Krankheit, was Ärzte sagen, die vererbbar ist. Es gibt nur die Struktur, die übernommen ist. Und wenn das Kind genau die gleiche Struktur hat wie Mama oder Papa, wird es genau die gleiche Krankheit bekommen, wenn wir es als Krankheit nennen oder wenn wir es als eine Enge, ein Korsett eher benutzen. Und wenn es mit diesem Korsett rumläuft an Strukturen, dann wird der Körper an seine Kraft gemindert. Und das ist wie mit einer Blume, die an bestimmten Stellen nur Licht bekommt, dann geht sie da an diesen Stellen gut auf und hat vielleicht auch schöne grüne Blätter. Und auf der anderen Seite, wo sie im Dunkeln steht und wenig die Sonne reinkommt, sehen die Blätter anders aus und sie blüht nicht so auf. Und so ist das mit den Menschen auch.
Wobei, sagen wir jetzt, die Strukturen ja nicht von Eltern nicht eins zu eins übernommen werden müssen. Ne? Also bei mir war es eher umgekehrt, dass ich schon als Jugendlicher gesagt habe, eine Erfahrung für mich ist, so wie meine Eltern will ich nicht sein. Und für mich war klar, mein Vater hat geraucht, also habe ich nicht geraucht. Die ganze Umgebung hat Kaffee getrunken, also habe ich keinen Kaffee getrunken. Also bei mir war es einfach für mich ist eigentlich klar geworden, ich will anders leben durch meine Jugend, Kindheit und Jugend. Also
ja, es ist ein Teil. Also es ist ein Teil, wo die Eltern gerade für seine eigene Kompensation das und das genutzt haben. Aber es kann sein, genau das, dass es in andere Richtung die Kompensation reingegangen ist. Muss ja nicht mit Rauchen und Trinken sein. Es kann ja mit Essen oder was mit viel Arbeit zu tun haben. Also die Kompensation ist das Entscheidende. Womit wir das bedecken, ob das jetzt Alkohol ist oder Drogen oder Rauchen, das ist egal. Das, was das Entscheidende ist, was die Struktur ist, ist eine gewisse Kompensation. Und die Kompensation wird nur dann genommen und in der Intensität, je größer der Mangel in den Menschen nicht gefühlt werden möchte.
Woraus entsteht eigentlich dieses Gefühl von Mangel überhaupt? Weil ich meine, eigentlich ist das Leben ja Fülle und Überfluss. Und oft, also für mich, also ich erlebe es auch oft so, und Dankbarkeit. Und
ja. Der Mangel, die Wurzel des Mangels ist, ich bin nicht gut genug, wie ich bin. Und das wird schon fast in der Wiege uns gelegt, und mit unseren ersten Krabbelschritten oder Worten, die wir sprechen oder wie wir essen am Tisch, schon als kleine Kinder, wird uns gesagt, so nicht, jetzt aber so und jetzt darfst du nicht wütend sein, jetzt darfst du nicht traurig sein. Und das alles in dem Moment, ich darf nicht so sein, wie ich bin, bedeutet gleichzeitig, ich bin nicht genug, wie ich bin. Und wenn ich nicht genug bin, wie ich bin, muss ich dafür etwas tun, um besser zu werden. Und mit diesem Glaubensmuster versucht der Mensch immer wieder, sich eine neue Identität zu schaffen, um besser, schöner, was auch immer zu sein, damit er von außen geliebt und anerkannt wird. Jedoch mit jedem Ziel, wo der Mensch das erreicht, ob er eine schöne Kleidung trägt, weil er damit mehr Einfluss geben möchte oder ein schöneres Auto fährt, damit die Menschen sehen, oh, der hat mehr Geld oder was auch immer, wird der Mensch merken, nach einer kürzesten Zeit, wo dieses Ziel erreicht ist, plötzlich eine gewisse Leere da ist, aber nicht die Leere, die wir als erfüllend fühlen, sondern eine Leere, wo der Mensch sagt, oh, ich habe jetzt etwas erreicht, aber es fehlt immer noch etwas, also muss ich wieder was Neues tun. Und dieser Antrieb ist endlos. Der nimmt nur dann ein Ende, wenn der Mensch sich wirklich sich selber zuwendet und das, was in ihm ist, was er wahrnehmen kann, das aus ganzem Herzen einlädt und damit einfach ist in diesem Moment, das wird den Menschen füllen, nähern. Das ist das, was uns wirklich satt macht.
Also ich finde es am schönsten, wenn ich so im Fluss bin mit dem, zum Beispiel, was ich mache oder wie das Leben gerade passiert, wenn einfach so ein Mitschwimmen ist und ja, das finde ich am schönsten.
Ja. Aber auch ein Fluss trocknet manchmal aus und ein Fluss kommt manchmal auch zum Stocken durch einen Damm, der gerade bricht oder was auch immer. Auch das ist das Leben. Auch das gehört dazu.
Klar, alles gehört zum Leben. Zum Momente von Angst oder Zweifel oder Verzweiflung und sowas, es ist alles natürlich, ne? Es gehört alles dazu.
Ja.
Was würdest du in dem Zusammenhang unter Ego verstehen?
In welchem Zusammenhang?
Ja, zum Beispiel mit dem Fluss des Lebens zu sein oder mit dem, was ist. Wenn man einfach nur ist und einfach nur spürt und fließt mit dem, was ist, da ist ja eigentlich gar kein Platz für ein Ego, weil da passiert dann einfach was nur.
Ja, genau. Das Ego will nicht, dass es passiert. Das Ego will kontrollieren und ist nicht damit einverstanden, was ist. Und dann ist man in dem Moment Anführungsstrichen nicht im Fluss oder offen für das, was gerade ist. Das Ego begrenzt und ist ständig in seinem Separé und möchte alles kontrollieren, was da gerade ist. Er hat Angst vor Veränderung, er hat Angst vor Bewegung. Und wenn wir im Fluss sind, ist dieses Ego nicht da.
Angst.
Das geschieht.
Ja, Angst vor Auflösung auch irgendwie.
Ja.
Und du hast gesagt, in Anführungsstrichen nicht im Fluss sind, weil in Wirklichkeit gibt es das eigentlich gar nicht, nicht im Fluss sein. Dann besteht der Fluss halt darin, dass es im Moment gerade nicht fließt, ne, wenn es so erlebt wird.
Ja. Also dieses im Fluss sein und nicht im Fluss sein, Ego, nicht Ego. Und alles, was in dem Moment ist, aus der Perspektive gesehen, es gibt kein Ego, es gibt diesen Fluss, alles gehört dazu. Und wenn das Ego in diesem Fluss ist, löst sich alles auf und auch das Ego darf in diesem Fluss sein. Dann gibt es nicht mehr diese Trennung. Und auch Ego ist für den Menschen ein wichtiger Diener, der uns im Grunde genommen immer öfter oder auch weniger öfter ruft und sich immer bemerkbar macht. Ja, wo willst du leben? Hier sein oder mir zuhören, dem Verstand zuhören? Und wenn wir uns aber diesem, was gerade hier ist, total zuwenden, kann er auch da sein, aber er wird nicht mehr stören. Er kann reden. Er kann Begrenzungen schaffen. Das kann er alles in diesem Moment machen. Aber wenn wir einfach hier sind und ihn beobachten, hat er keine Wirkung auf das, was gerade geschieht.
Beobachtest du bei deinen Kindern, dass es irgendwie ein natürlicher Schritt ist, ein Selbstgefühl aufzubauen, einen Eindruck von ich bin oder ich kann und ich bin wer? Ist das einfach eine natürliche Entwicklung, die jedes Kind durchmachen muss? Was später dann ist und sich später wieder auflöst, ist dann wieder eine andere Frage.
Ja, natürlich. Also wenn ein Kind Bild mal will es zeigen, bei meinem Sohn ist es, wenn er Fußball spielt und irgendwas Neues wieder beim Kicken gelernt hat und umgesetzt hat, und dann will er mir zeigen, wie es aussieht. Und ja, es ist einfach ein Mitteilen, so wie es bei dir auch ist. Da ist ja auch dieses Kind, hey, ich habe dich jetzt TV, ich habe wieder den interviewt und ich war wieder da und ich teile euch mit. Schau mal, ich kann euch das anbieten. Ich mache es gerne. Das ist bei Kindern genau das Gleiche.
Ja, aber eben, es gibt ja vielleicht noch Unterschiede, nämlich eben das mit dem Gefühl zu machen, ich mache das, oder mehr mit dem Gefühl, das passiert einfach, ich stehe höchstens nicht im Weg. Und ja. Aber für Kinder scheint es eben natürlich zu sein, eben auch das aufzubauen, ich bin das und ich mache das. Und
ja, mehr oder weniger. In manchen Momenten ist dieses Ich präsent, wo es sich beweisen möchte. Und da spiele ich damit. Also mein Sohn hat so oft, wo er dann sagt, oh, ich schaffe das noch. Und da ist so Engagement und Motivation in ihm, viele Dinge auf einmal zu machen. Und einmal war der krank und dann habe ich dieses Spiel ein bisschen umgedreht. Und dann habe ich ihn immer gefragt, ja, schaffst du das heute noch? Schaffst du das noch heute? Und dann hat er gemerkt, das kann ich gar nicht, ich kann nicht immer schaffen. Und es scheint so, dass dieses, was er immer so erwähnt hatte, ich schaffe das, in einen anderen Modus reingeht und eher eine Mitteilung dann, ich gucke, wie weit ich komme oder ich gucke, wie viel ich heute schaffe. Also es verändert sich, wenn eine Wachsamkeit miteinander ist. Ne? Und auch genau er zeigt mir manchmal, wenn wir irgendwo rausgehen und Möglichkeiten offenstehen, wo gehen wir hin, was machen wir, und ich im Grunde genommen noch nicht entschieden habe, was ich machen will und was mir Spaß macht, da sagte Mama zu mir, Mama, setz dich erstmal hin, geh mal meditieren und lass uns mal gucken, was dir wirklich Spaß macht. Also dann sagt er zu mir, weil er merkt, Mama hat im Moment keinen Plan, sie weiß gar nicht, was sie will. Und das ist auch okay. Mach auch das, sein darf.
Ja, aber es darf dann auch sein, dass er dich darauf hinweist oder er dir das rät, ja.
Ja, er spürt das genau. Mama ist verplant im Moment.
Möchtest du noch darüber reden, was du so in der nächsten Zeit anbietest? Also Satsang bei euch im Haus und gibt es auch irgendwie Retreats jetzt im Herbst oder Weihnachten oder was?
Jedes Jahr findet im Haus ein stiller Retreat statt, wo ja eine Sequenz des Tages Satsang ist, wo gesprochen wird, und eine Sequenz des Tages ist, wo ein stiller Satsang stattfindet. Ja, und zusätzlich zu diesen 7 Tagen kann jeder Mensch schauen, ob er auch seinen Körper irgendwie unterstützen möchte. Und wir haben für uns selber festgestellt, dass in den 7 Tagen ganz gut ist, die Nahrung etwas umzustellen, sanfter zu essen, mehr zu trinken und mehr Flüssignahrung zu bekommen. Und dass auch da die Zellen gereinigt werden durch halt sanftes Essen. Und dieses Angebot können die Menschen auch bei uns nutzen.
Wann findet es statt?
Am 25. Dezember. Ah, ja.
Und gibst du auch Satsang an anderen Plätzen, oder?
Ja, also wir geben auch Satsang auswärts und sind im Moment im Norden von Deutschland unterwegs.
Ja. Ja, das ist auch auf deiner Homepage zu finden, alles, ne, die Termine. Ja. Mhm. Okay, gibt's noch ein Thema, über das du sprechen möchtest, oder? Etwas, was du teilen möchtest?
Ja. Im Moment noch nicht.
Okay, dann danke ich dir herzlich. Ja.
Ich danke dir auch.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank.